Ja, wir haben ja keine Zeit verloren durch die Gemeindeaufnahmen. Das ist ja einfach schön gewesen. Aber damit ihr alle pünktlich zum Essen kommt, rede ich einfach doppelt so schnell wie ohnehin schon. Genau. Ja, wir sind irgendwie in einer spannenden Phase. Und ich will einfach kurz die Situation kurz schildern, wo wir als Gemeinde stehen, weil ich da auch die Predigt reinkommt. Und zwar, wir hatten zwei Konferenzen in der Vergangenheit, wo es viel um den Heiligen Geist ging. Wir hatten jetzt Himmelfahrt am Donnerstag. Bendix hat gepredigt letzte Woche Sonntag über Einheit. Da hatten wir einen internationalen Gottesdienst auf unserem Hof. Und wir stehen jetzt kurz davor, in unsere alljährliche Gemeindegebetswoche vor Pfingsten zu gehen, wo wir uns jeden Abend, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, nach Gaben des Heiligen Geistes mehr ausstrecken wollen. Und ich dachte mir, das wäre doch eigentlich richtig schön, wenn es einen Bibeltext gäbe, der all diese Themen irgendwie zusammenfasst. Wäre das nicht was? Das wäre schon echt, echt schön. Und den gibt's auch. Und das Coole ist, ich habe ihn nicht gefunden, weil ich irgendwie so ein toller Theologiestudent bin, sondern ich habe einfach Bibel gelesen und Gott hat mir genau diesen Text gezeigt, wo all diese Sachen drin sind. Und deswegen würde ich heute sehr, sehr, sehr gerne Epheser 4, die Verse 1 bis 16 lesen. Wir haben sie auch dabei. Genau, es geht darum, all diese Themen so ein bisschen anzusprechen und vor allem natürlich auch eine Grundlage zu legen auf die Gemeindegebetswoche, wo wir uns mehr ausstrecken wollen nach Geistesgaben. Epheser 4, die Verse 1 bis 16. Und ich würde gerne einfach Schritt für Schritt durch diese Verse durchgehen, weil manchmal ist es so, wenn man den ganzen Text liest, dann ist man irgendwie bei Vers 14 und 15 und weiß gar nicht mehr, was war eigentlich am Anfang dran. Deswegen würde ich gerne einfach Stück für Stück durchgehen und ein paar Gedanken dazu teilen. Genau. Also Epheserbrief von Paulus geschrieben aus dem Gefängnis, vermutlich aus Rom, an die Gemeinde in Ephesus. Das waren Christen, die sind in diesem richtig heftigen Artemis-Kult aufgewachsen. Also die haben in Ephesus 50 plus Götter geglaubt, aber Artemis hatte noch eine besondere Stellung. Das sehen wir auch dann in Apostelgeschichte 19 und so. Also richtig heidnischer Kontext. Und sie sind da zum Glauben gekommen an Gott. Und Paulus ermutigt sie und spricht ihnen zu, dass sie Erben sind des Reiches Gottes. Der Epheserbrief ist geteilt in 6 Kapitel. Die ersten 3 sind so ein bisschen mehr die Stellung, die sie in Christus haben. Und ab den Kapiteln 4 bis 6 geht es dann mehr so um praktische Anweisungen zur Lebensgestaltung. Und wir sind jetzt genau hier in Kapitel 4. Zum Übergang, wo es darum geht, dass man auch danach leben soll, was man gehört hat. Ist ja klar, ne? Wir wollen ja nicht nur wissen, sondern wir wollen es ja umsetzen. Epheser 4, Vers 1. Paulus schreibt, ich, der Gefangene im Herrn, vermutlich Gefangenschaft in Rom, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Das Wort ermahnen kennen wir alle, Parakaleo, ist ermahnen und ermutigen zusammen. Und er ermutigt, er ermahnt, dass wir ein Leben führen sollen, nach all den Dingen, die Christus getan hat, dass des Rufes würdig ist, der an euch erging. Ich finde, es ist so wichtig, dass der Ruf am Anfang steht. Also Paulus sagt nicht, wenn ihr Gott würdig lebt, dann ergeht der Ruf an euch. Sondern er sagt, wegen des Rufes, der an euch erging, er hat euch gerufen aus dieser Gottlosigkeit, aus dieser Gottesentfernung, aus diesem heidnischen Kult. Und jetzt glaubt ihr an ihn. Deswegen lebt auch so und führt euer Leben. Luther hat das so gut übersetzt mit wandeln. Wandelt, den Lebenswandel. Griechisch Peripateo. Einheitsübersetzung übersetzt mit ein Leben zu führen. In Vers 2, seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Interessant ist, die Einheit ist schon da, weil die Einheit soll gewahrt werden. Man kann ja nicht eine Einheit wahren, die noch nicht da ist. Das heißt, Paulus geht davon aus, dass es schon eine Einheit gibt in der Gemeinde. Und ich finde auch, dass das eine der großen Stärken unserer Gemeinde wirklich ist. Also als ich hierher gekommen bin, das zu sehen, was für ein wertschätzendes Umfeld wir haben in verschiedenen Leitungskreisen. Natürlich sieht man manchmal Dinge anders, das ist ja auch klar. Aber das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ich würde auch sagen, bei uns als Gemeinde ist eine Einheit auf jeden Fall da. Genau. Genau, und ihr habt natürlich mitbekommen, viele von euch waren auf der letzten Konferenz hier mit Paul Hopkins. Und ja, es gab ein paar Punkte, wo nicht jeder mitgegangen ist, sage ich mal so. Und dann bin ich irgendwann auch aufgestanden im letzten Gottesdienst und habe nach einem Zeugnis was gesagt. Und dafür wollte ich mich in der Art und Weise, wie ich es getan habe, nochmal bei euch als ganzer Gemeinde entschuldigen. Das war auf jeden Fall drüber. Ich entschuldige mich nicht für das, was ich gesagt habe, weil das war eigentlich klar, aber die Art und Weise, die war nicht das, was Paulus hier schreibt. Die war nicht demütig, die war nicht friedfertig und die war nicht geduldig. Genau, das wollte ich euch auch nochmal sagen. Da bitte ich echt um Vergebung. Das war in der Art und Weise nicht weise und auch einfach daneben. Genau, das wollte ich einfach nochmal sagen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Person über Konferenzen, die schon seit Jahren im Gemeindekontext in Nigeria unterwegs ist, Nordnigeria unter Verfolgung, und die Person meinte, wichtig ist nicht mal unbedingt, was auf einer Konferenz passiert, sondern wichtig ist vor allem, wie man danach damit umgeht. Weil auf einer Konferenz, wenn du jemanden einlädst, du kannst nicht alles genau wissen. Wir wollen ja auch neuen Input von außen bekommen. Und ich finde, das ist uns ziemlich gut gelungen. Wir hatten gute Gespräche. Ich hatte ein gutes Gespräch noch mit Gabriela. Und jetzt gerade bevor wir in diese Gemeindegebetswoche gehen, mit Geistesgaben auch, ist es einfach so wichtig, da in Einheit zu tun. Und da hatte ich das Gefühl, dass da auch noch ein bisschen was ja einfach am Rumschwelen ist bei einigen. Und deswegen wollte ich mich auch noch mal entschuldigen für die Art und Weise. Genau, das war mir wichtig. Das Gute ist, ihr müsst mir sowieso vergeben. Ihr seid Christen, ja. Im Vers geht es um Ertragen und um Bemühen. Ertragt euch, bemüht euch. Das klingt irgendwie nach Arbeit, oder? Ist anstrengend, aber was dabei wichtig ist, es ist es wert. Weil der Ruf ist an uns ergangen und der ist besser als alles andere. Und dieses ganze Abmühen lohnt sich, weil dieser großartige Ruf von Gott an uns ergangen ist. Und je mehr wir diesen Ruf verstehen, desto leichter fällt es uns auch, einander zu ertragen und ja, uns zu bemühen. Vers 4 bis 6. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem ist und durch alles und in allem ist. Da haben wir wieder das Thema der Einheit, was Bendix auch letzte Woche so stark gepredigt hat. Interessant ist dabei, Paulus sagt, Einheit ist super wichtig, aber er sagt auch klar, Einheit ist eben nur auf Grundlage dieses einen Evangeliums möglich. Also er sagt nicht, es gibt mehrere Leibe, such dir halt einen aus, das ist schon alles irgendwie okay. So, nein, es ist ein Leib. Es gibt kein anderes Evangelium, schreibt Paulus an die Galater. Und das ist mir einfach nochmal wichtig, das auch zu sagen, auch an die Epheser damals in der Zeit, die in der Verfolgung standen, die abgelehnt wurden, weil sie eben nicht mehr an diese ganzen Götter, vor allem an Artemis, geglaubt haben, weil sie den Schutz dieser Stadtgöttin Artemis verloren hatten, in Anführungsstrichen verloren, sie haben ihn nicht verloren, sie haben allen Schutz gewonnen durch Jesus Christus. Und Paulus schreibt an sie, bleibt in der Einheit, aber die Einheit ist eben ja gegründet auf einen Herrn, ein Glaube, eine Taufe. Und ja, das war mir auch noch wichtig, das zu sagen zum Thema Einheit. Und das war auch einer der Gründe, weshalb ich bei der Konferenz überhaupt aufgestanden bin, weil ich mir irgendwie so unsicher war, stehen wir überhaupt noch auf dieser Grundlage, weil manche Dinge gesagt wurden, die missverständlich waren. Und das war natürlich nicht demütig, weil ich kenne euch ja und ich weiß ja, dass wir nicht glauben, dass es mehrere Götter neben Gott gibt oder dass einfach die geistliche Welt ein Abenteuerspielplatz ist, wo wir uns austoben. Das weiß ich ja, das hätte ich in dem Moment besser wissen müssen. Und trotzdem ist es super wichtig, das heute nochmal zu predigen. Wenn wir Einheit haben, dann Einheit nur auf Grundlage des einen Evangeliums und des einen Herrn. Und das ist gar nicht so beliebt in der Welt. Wir haben gestern beim Eurovision Song Contest, ich weiß nicht, ob ihr ihn geguckt habt, da wurde dann auch eine Person aus der katholischen Kirche gefragt und die hat dann was geteilt, Pastoralreferentin, ich glaube aus Würzburg. Und sie hat auch ganz viel erzählt von Frieden und so, aber es kam kein einziges Mal Jesus vor, es kam kein einziges Mal Gott vor, es kam kein einziges Mal das Evangelium vor. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, dass es auch Leute gibt, die sehr für Einheit eintreten, aber die nicht dafür eintreten, dass es eine Einheit ist mit einem Gott, einem Vater, einem Glaube und einer Taufe. Und genau, das müssen wir einfach aufpassen. Es ist unbeliebt, das zu sagen. Nachdem sie fertig war mit Reden, haben alle Leute in dem Studio geklatscht. Natürlich, weil sie hat nichts Anstößiges gesagt. Sie hat nichts von dem gesagt, was Paulus hier an die Epheser schreibt. Wir könnten ganz leicht bequem sein, wenn wir einfach sagen würden, Jesus ist ein Weg zum Vater. Aber Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Und das muss uns bewusst sein, das ist die Grundlage für Einheit. Genau. Wenn wir nach vorne schauen, auf die Gebetswoche, darf ich ja den Grundstein heute noch legen über Geistesgaben. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Grundstein dafür ist eben Einheit. Und Einheit ist auch die Grundlage dafür, dass Gott gerne gibt. Also wenn wir bitten, Gott, wir wollen mehr von dir, dann sollten wir das in Einheit tun. Matthäus 18, 19. Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Genau, wo stehst du? Hast du Hunger nach mehr von Gott bei der Gemeindegebetswoche? Ich würde sagen, es ist eine der großen Stärken unserer Gemeinde, dass wir wirklich sagen, ja, wir rechnen damit, dass übernatürliche Dinge geschehen. Wir wollen mehr von allen Geistesgaben, die Gott uns schenkt. Wenn Gott mir irgendwas schenken will, dann will ich doch alles davon. Dann sage ich nicht, gib mir mal die erste Hälfte. Nein, ich will alles. Wir wollen alles. Und das darf ich heute auch tun, nochmal Hunger machen. Egal, wo du stehst in deinem Leben, wo du vielleicht abgekämpft bist, wo du vielleicht irgendwie auch enttäuscht bist vom Leben, Gott hat mehr an geistlichen Gaben. Das ist keine ermutigende Sonntagspredigt, einfach mal kurz ein paar Worte. Nein, es ist die Wahrheit. Gott will uns beschenken. Und mit dieser Haltung dürfen wir auch reingehen in die Gemeindegebetswoche. Genau. Vers 7. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Jeder von uns empfing die Gnade. Das Wort für Gnade ist Charis im Griechischen, heißt Dank, Anmut, Gunst, Gnade, so wird es übersetzt. Und die Geistesgaben oder Gnadengaben, da steht im Griechischen auch Charismata, also die kommen von Gnade, es sind Gnadengeschenke. Man kann auch übersetzen mit das wohlwollend gespendete Geschenk oder die wohlwollende Gabe oder so, also gnädig gegebene Geschenke. Und die werden eben empfangen, Vers 7. Die werden nicht erarbeitet. Die Welt sagt, du musst arbeiten, um was zu schaffen. Gott sagt, ich schenke dir. In meiner Gnade, aus meinem Überfluss. Christian A. Schwarz ist ein Prediger und ein Gemeindebauer, der ein super Buch geschrieben hat. Viele von euch kennen ihn bestimmt. Und er definiert diese geistlichen Gaben so. Er sagt, eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss. Das ist auch die perfekte Predigtzusammenfassung, ist auf den Handouts gedruckt. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Er betont eben auch diese Gnade. Jeder von uns empfing die Gnade. Und das heißt auch jeder empfing die. Das heißt, jeder Christ hat eine Gabe von Gott empfangen. Es ist nicht, dass Gott an dir vorübergeht. Du hast auch was empfangen von Gott. Genau. In dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Wie gesagt, wir erarbeiten sie uns nicht, sondern es ist zentriert auf Christus. Christus ist der Geber der Gaben. Und dass jeder diese Gabe bekommen hat, bedeutet auch, dass sich das bis heute nicht geändert hat. Also es gibt ja eine Lehre, die sagt, manche dieser geistlichen Gaben, die gibt es heute nicht mehr. Dann wird dann ein Vers aus 1. Korinther 13 völlig aus dem Kontext gelesen. Und das will ich wirklich sagen, das ist eigentlich in meinen Augen keine Meinungsverschiedenheit, das ist eine falsche Lehre. Weil wir wirklich so dermaßen unexegetisch an den Text rangehen und letzten Endes Gott dessen berauben, was er uns schenken will, um seine Gemeinde aufzubauen. Also wirklich, die Geistesgaben, die sind für jeden da und das heißt auch, sie sind für jeden heute da. Genau. Was ich interessant finde, hier wird vor allem der Fokus darauf gelegt, dass wir sie empfangen von Gott, oder? Jeder empfängt die Gabe in dem Maß, wie Christus sie geschenkt hat. Christus schenkt, wir empfangen. Es gibt aber auch andere Verse, die betonen, dass wir selbst uns ausstrecken sollen. Zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 1. Jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben. Strebt danach, eifert danach. Vor allem nach der prophetischen Rede. Also es ist wie zwei Seiten auf einer Medaille. Ja, Christus ist es, der schenkt. aber wir sollen auch danach streben. Und genau das wollen wir in der Gemeinde Gebetswoche tun. Genau. Und das geht. Ich habe überlegt, es muss kein Gegensatz sein. Bei Gott gehen diese Dinge beide. Es ist komplementär. Weil man kann ja auch ein Geschenk, man kann sich auch nach einem Geschenk ausstrecken. Man kann auch um ein Geschenk manchmal bitten und den Hunger haben, es dann auch auszupacken. Und es bleibt ja trotzdem ein Geschenk. Man hat es sich nicht erarbeitet. Und das finde ich so ein gutes Bild. Wir bekommen es geschenkt, aber wir strecken uns danach aus. Und wir wollen das Geschenk auch annehmen. Wir freuen uns über das Geschenk. Wie strebt man eigentlich nach Geistesgaben? Christian Wegert sagt dazu, schau in die Bibel, bete, schau auf deine Lebensgeschichte zurück. Du siehst auch deine Gaben, die du irgendwie schon bekommen hast. Gott schenkt dir manchmal nicht Gaben, die anders sind als das, was du kannst, was du im Natürlichen kannst. Und viertens, diene. Schau dich vielleicht in der Gemeinde um. Wo ist Not am Mann? Wo kann ich dienen? Vers 8 geht weiter. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene. Er gab den Menschen Geschenke. Jetzt kommen wir langsam zur Himmelfahrt, was am letzten Donnerstag war. Der Text hat echt einfach alles drin. Ich bin echt begeistert von Gott. Und jetzt Verse 8 bis 10, die sind ein bisschen schwer. Ich musste die echt oft lesen, bis sie irgendwann in meinem Kopf angekommen sind. Der Text ist ganz schön nicht umweltfreundlich, da wird ganz schön viel gefahren, ja. Auffahren, abfahren und so, was passiert denn da eigentlich? Wenigstens wird nicht geflogen, ja. Also es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Paulus zitiert aus Psalm 68, er zitiert die Septuaginta ein bisschen anders, als sie wirklich dort steht, aber es ergibt Sinn vor dem ganzen Kontext von Psalm 68, vor allem von Vers 36. Das war jetzt zu schnell, ich weiß, ich wollte dich nur kurz erwähnen. Interessante, ja, könnt ihr nachher, wenn ihr irgendwie Bibel-Nerd seid, nochmal auf mich zukommen. Der Punkt ist, Christus ist hinaufgestiegen zur Höhe und das ist die Himmelfahrt. Hat sich gesetzt zu Rechten des Vaters. Er ist ja jetzt nicht mehr sichtbar hier. Er war sichtbar hier, aber er ist aufgefahren in den Himmel. Und dann hat er Menschen Geschenke gegeben. Und diese Geschenke sind die Gaben, die er uns gibt. Ist ganz einfach. Auch in Johannes 14 sehen wir das so krass. Jesus bereitet dort seine Jünger darauf vor, dass er zum Vater geht. Dass er nicht mehr sichtbar auf dieser Welt sein wird. Ganz markante Stelle in der Heilsgeschichte. Er sagt seinen Jüngern, was passieren wird. Und er sagt ihnen, ich gehe weg. Und die Jünger sind erstmal nur traurig. Und Jesus sagt ihnen aber, nein, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Johannes 14, Vers 7. Es ist gut, dass Jesus nicht sichtbar hier bei uns ist. Manchmal sehne ich mich danach, ihn wirklich einfach zu umarmen. Und ich freue mich auf den Tag, wo das geschehen wird. Aber Jesus sagt tatsächlich, es ist gut, dass ich jetzt nicht hier bin, weil der Beistand kommt, der Parakletos, der Helfer, der Heilige Geist, der uns Gaben gibt. Genau. Wir haben auch noch viele Parallelstellen dazu, dass eben die Geistesgaben, die wir bekommen, die wir heute bekommen, wonach wir uns diese Woche ausstrecken, deshalb da sind, weil Jesus zum Vater aufgefahren ist. Apostelgeschichte 2 hat Gabriel an die Donnerstagsmail geschrieben, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er zu Rechten Gottes erhöht worden ist, Himmelfahrt, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen. Das Ausgießen. Er hat Gaben gegeben, wie ihr seht und hört. Ich hatte ja schon im März Geburtstag und ich habe mehrere Kleinigkeiten geschenkt bekommen. Auch einmal so eine, kennt ihr diese Geschenktüten, wo dann immer so viele Sachen drin sind? Und ich muss euch sagen, ich kann nicht so viel mit Geschenken anfangen. Das ist nicht so ganz meine Liebessprache. Ich muss das richtig lernen, dass ich Johanna Geschenke mache, weil ich kann damit nicht so viel anfangen. Ja? Urlaub und Geschenke, das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, dann war es so, ich habe diese Tüte bekommen, da waren Geschenke drin und ein anderer Freund von mir hatte Geburtstag. Und jetzt habe ich eins und eins zusammengezählt. Wenn ich eine Tüte habe mit Geschenken, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, und mein Freund hat aber Geburtstag und ich habe noch kein Geschenk, dann nehme ich einfach die Geschenktüte und gebe die weiter an ihn. Gott sei Dank hat der Herr mich mit einer Frau gesegnet, die nochmal vorher in die Tüte reingeschaut hat, weil in der Tüte war noch eine Karte drin, die an mich adressiert war. Puh. Deswegen, Geschenke weitergeben und in Geistesgaben dienen, geht eigentlich nur, wenn man sie selbst vorher ausgepackt hat. Wir können nur was weitergeben, was wir vorher ausgepackt haben. Schaut in eure Tüte rein, bevor ihr was davon weitergibt. Ja, macht Sinn. Vers 11. Und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, der sogenannte fünffältige Dienst. Das ist hier eine von diesen Stellen, in denen Paulus und oder das Neue Testament über Geistesgaben schreibt. Wir haben vor allem insgesamt 4 Stellen. 1. Korinther 12 ist ganz bekannt, in Römer 12 noch, Epheser 4 haben wir hier und 1. Petrus 4 auch noch. Petrus braucht nur einen Satz dafür, wo Paulus ganze Kapitel schreibt. Auch interessant. Und dass diese Gaben, diese Listen, die wir haben im Neuen Testament, sind keine vollständigen Listen. Auch diese Stelle ist nicht vollständig. Es gibt diese anderen Stellen. Manche Menschen teilen die ein in Redegaben, Dienstgaben, Kraftgaben. Letzten Endes ist es eigentlich ziemlich einfach. Gott gibt uns was, was uns hilft, unseren Dienst zu tun. Und das tut Gott auf allen Ebenen. Auf den Ebenen, die für uns übernatürlich sind. Wo wir sagen, ein prophetisches Wort, jetzt was zu wissen über eine andere Person, was ich gar nicht wissen kann. Wow, das ist übernatürlich. Das ist so groß. Boah, der ist ja geistbegabt. Aber für Gott ist das überhaupt nicht übernatürlich. Gott ist Geist, das ist sein Zuhause. Und für Gott ist es wirklich so, ob man jetzt einen wirklich detaillierten prophetischen Eindruck weitergibt oder ob man morgens, sonntagmorgens in der Gemeinde Kaffee kocht, ob man die Geistesgabe des Dienens hat. Das ist für Gott genau gleich. Das ist für ihn nicht spektakulärer, das eine als das andere. Und da müssen wir auch immer aufpassen, dass wir nicht diese übernatürlichen Geistesgaben, wie es manche sagen, so auf einen Thron setzen und sagen, wow, den stellen wir jetzt in die Mitte. Sondern alles ist für Gott gleich spektakulär und auch gleich wichtig. Gott ist Geist und er zeigt uns diese geistliche Welt. Ich habe das immer nie verstanden. Was ist eigentlich Geist? Was heißt geistlich? Ja. Und er sagt, Jesus sagt in Johannes 3, Vers 12, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von den irdischen Dingen sage? Wir würden sagen, irdische Dinge sind helfen, Kaffee kochen, Toiletten putzen, organisieren und so weiter. Wie werdet ihr dann glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Also was Jesus erkennt hier, dass wir Menschen manchmal unterscheiden in irdische Sachen und in himmlische Sachen, aber für Jesus ist beides gleich wichtig. Beides gehört zusammen. Genau. Wir dürfen auch nicht eine Gabe als Ziel für alle machen. Dann kommt Druck und Schaden. Nicht jeder von uns ist gleich prophetisch begabt und das ist auch in Ordnung. Und Paulus benutzt natürlich mehrfach dieses Bild des Leibes. Einzelne Gaben sind Teile der Gemeinde, wie einzelne Glieder am Leib sind. Ich war mit Johanna in Paris unterwegs, wir waren im Urlaub zusammen und wir sind da viel durch die Gegend gelaufen und haben aber auch die schönen Fassaden angeschaut. Ich finde, Hamburg ist einfach besser als Paris, das ist vollkommen klar. Es ist viel kleiner, ja. Ich komme aus dem Dorf und ich dachte, Hamburg ist groß. Und dann war ich in Paris und ich komme zurück nach Hamburg und denke, Mann, ist das hier alles klein. Aber ich finde es gut, dass es klein ist. Kleiner ist als Paris. Und ich dachte mir, als ich in Paris unterwegs war, ich habe diese zwei Dinge vielleicht gemacht, rumgelaufen und geschaut. Und wie wäre das denn jetzt? Ich habe fürs eine habe ich Füße und Fußsohlen und fürs andere habe ich Augen. Und das wäre ganz schön komisch, wenn das vertauscht wäre. Wenn ich auf meinen Augäpfeln laufen würde, durch die Pariser Metro, durch das ist nicht ganz alles sauber da. In Deutschland ist es sauberer. Die haben das Mülltrennungsthema besser auf dem Schirm, ja. Aber auf der anderen Seite, also zum Laufen brauche ich einfach meine Fußsohlen, meine Füße. Die sind dafür gemacht, um einfach aufzutreten und auf dem Boden zu sein. Und das ist okay. Gott hat das sehr gut gemacht. Aber mit meinen Fußsohlen kann ich nicht Paris mehr anschauen. Meine Fußsohlen haben noch nie den Eiffelturm gesehen. Nullmal. Und das ist auch okay. Die beschweren sich auch nicht darüber, weil die sagen, ich bin eine Fußsohle. Genau. Und das finde ich einfach auch so wichtig bei Gemeinde. Das Bild des Leibes, wir kennen das. Gott hat uns unterschiedlich begabt. Und dann Vers 12, wofür haben wir die Gaben? Um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten. Für den Aufbau des Leibes Christi. Priesterschaft aller Gläubigen ist hier mit drin. Wir alle sollen dienen. Nicht die paar Leute, die vorne stehen, sondern alle sind begabt. Und die Gaben werden dir nicht gegeben, damit du deinen nächsten Schritt in der geistlichen Welt machst und auf ein nächstes Level kommst, sondern um zu dienen, um diesen einen Leib aufzubauen. Vers 13, bis wir alle zur Einheit, da ist schon wieder die Einheit, im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Nochmal, es geht nicht darum, auf ein neues geistliches Level zu kommen. In der Esoterik geht es darum, einfach neue Stufen zu erreichen. In verschiedenen Sekten geht es darum, neue Stufen zu erreichen. Und ja, wir wachsen im Glauben. Aber die Bibel spricht auch davon, dass manchmal brauchen Leute Milch, manchmal können sie schon feste Nahrung haben und so. Ja, natürlich gibt es Wachstumsstufen im christlichen Glauben, aber das Ziel ist nicht, dass ich auf einem anderen Level bin, sondern das Ziel ist, dass ich in der Erkenntnis des Sohnes Gottes wachse. Dass ich ihn erkenne. Christus ist im Zentrum. Christus schenkt die Gaben und Christus hilft, dass sein Leib gebaut wird und wir kommen zur Erkenntnis von ihm dadurch. Christus ist im Zentrum. Vers 14, wir sind gleich fertig. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Vielleicht kennst du das, wenn man manchmal hin und her geworfen wird zwischen Lehrmeinungen. Das ist nicht schön. Und Gott, ja, schreibt hier durch Paulus, dass er auch einen Weg schafft, wie wir das nicht mehr sein müssen. Wie wir nicht mehr sein müssen. Wie wir mündig sein können. Vers 15 nämlich, wir wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und im Allen auf ihn hin wachsen. Also diese beiden Pole, die wir da sehen, einmal Liebe und einmal aber auch Wahrheit, finde ich stark. Man kann natürlich nicht sagen, irgendwie die Menschen sind mehr für Liebe, die Menschen sind mehr für Wahrheit. Es ist immer individuell. Aber ich würde schon sagen, dass für viele auch in der jungen Generation einfach Wahrheit super wichtig ist. Die brauchen Klarheit. Und auch, genau. Und vielleicht fehlt denen manchmal die Liebe. Bei der Konferenz hat mir eher die Liebe gefehlt. Ich habe vielleicht die Wahrheit gesagt, aber es war nicht in Liebe. Und auch nicht in Unterordnung unter die Gemeindeleitung. Aber, und vielleicht ist es bei anderen eher so, dass man eine sehr, sehr starke Ausprägung der Liebe hat, aber dass man auch darauf aufpassen muss, immer genug noch die Wahrheit zu sagen. Weil die junge Generation, wir haben jetzt wieder eine Übernachtungsnacht mit der Jugend gehabt, hier am Freitag, von Freitag auf Samstag. Und wir machen die nicht zu Jüngern von Jesus Christus, wir erziehen die nicht in Gottesfurcht, wenn wir die einfach nur lieben. Das reicht nicht. Also natürlich, die Liebe ist die Grundlage für alles und wir brauchen immer Liebe, aber die brauchen wirklich Wahrheit. Die brauchen jemanden, der sagt, nein, ihr übernachtet nicht beieinander in den Zimmern. Wir sind Christen, wir machen das nicht. Und ich habe mich dann in die Mitte gelegt, vor die Treppe. Ja, ich habe einen Mitarbeiter vor der Treppe postiert. Ich selbst habe mich vor die andere Treppe gelegt. Und ich habe in Bendigs Büro noch so einen Säbel gefunden, Bendix. Ich weiß nicht, warum der da ist. Den habe ich mir auch mitgenommen. Und ich habe den Leuten gesagt, ihr kommt keiner vorbei. Ich habe die Jugendlichen nicht einfach in den Arm genommen. Ich habe die auch geliebt, ja. Aber das ist einfach eine Sache, wo die Wahrheit brauchen. Weil wenn wir einfach nur mit Liebe kommen, ja, wir haben euch so lieb, kein Problem. Das geht nicht. Die werden zerfetzt vom Teufel, von den Angeboten, die diese Welt für sie hat. Die bringen sie weg vom Evangelium. Und genau, da braucht man zum Beispiel einfach Wahrheit in dieser Situation. Genau. Genau. Und da müssen wir echt aufpassen, weil ich glaube, der Teufel will genau das angreifen. Er will die Leute, die sehr viel die Liebe betonen, von den Leuten, die sehr viel die Wahrheit betonen, auseinanderbringen. Und dieser Text sagt uns ganz klar, es ist beides. Wir wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen. Und vielleicht kannst du dich fragen, auch im Nachgang auf die Konferenz, im Nachgang auf die Predigt mit den Infozetteln, was ist bei dir vielleicht mehr ausgeprägt? Wie kannst du vielleicht gucken, ob das bisschen mehr in eine Waage kommt? Weil es gehört beides zusammen. Genau. Letzten Vers. Genau. Und es gibt jemanden, der diese Balance zwischen Wahrheit und Liebe trifft wie kein anderer. Und sein Name ist Jesus Christus. Wir haben in der Jugend Johannes 8, Verse 1 bis 11 gelesen, wo Jesus der Ehebrecherin begegnet. Und es ist so stark, wie er sie so liebt, wie er ihr die Vergebung zuspricht, wie er sie nicht verurteilt, wie er sie letzten Endes vor dem Tod rettet, ja. Und wie er gleichzeitig sagt, geh und sündige nicht mehr. Also wir haben in diesen Fragen, wo wir darum ringen, wie verbinden wir Liebe mit Wahrheit, ein Vorbild. Und das ist Jesus Christus selbst. Und es gibt kein besseres Vorbild. Alleine wenn ich Johannes 8, 1 bis 11 lesen würde, würde ich sagen, ja, du bist Gott, du bist der einzige Weg, ich will dir nachfolgen. Kein Mensch kann das in dieser Art und Weise. Er, Christus, ist das Haupt. Vers 15. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Diese Christuszentrierung in dem ganzen Text ist so, so, so besonders. Die Einheit wird bewahrt durch Christus. Die Gnade bekommen wir in dem Maß, wie Christus sie schenkt. Christus ist zur Höhe aufgefahren. Christus gibt den Heiligen Geist mit dem Vater. Christus setzt Geistesgaben ein. Der Leib Christi soll zugerüstet werden. Wir wachsen zur Erkenntnis von Christus, des Sohnes Gottes. Wir sollen in Christus hineinwachsen. Christus ist das Haupt. Er ist derjenige, der den Leib aufbaut. Amen. Ja, lass uns nur noch kurz beten für die Zeit. Vater, danke für diese Bibelstelle, die irgendwie so viele Themen zusammenfasst. Danke für den Weg, den du gehst mit uns als Gemeinde. Dass es ein Weg ist der Einheit in dir mit dem einzigen Evangelium, was es gibt. Dass es ein Weg ist, in dem du uns geistliche Gaben schenken willst und dass du es auch tun wirst, Herr. Du wirst es tun, ich kenne dich. Danke dafür, Herr, dass du wirklich am Kreuz diesen Tod erlitten hast, dass du dein Leben hingegeben hast und dass du danach zum Vater gegangen bist und du sitzt zur Rechten des Vaters. Du bist nicht weit entfernt, du bist durch deinen Heiligen Geist in uns und du hast uns Gaben gegeben. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, Liebe und Wahrheit miteinander zu verbinden, dass wirklich deine Gemeinde aufgebaut wird, Herr. Und dass wir das erleben werden, auch in der nächsten Woche, dass die Gaben, die du uns schenkst, dass wir sie empfangen, dass wir sie praktisch werden lassen, nicht nur darüber hören, sondern du willst sie uns praktisch schenken, Herr. Wir freuen uns darauf, dieses Geschenk von dir zu bekommen und auch dieses Geschenk auszupacken und dieses Geschenk weiterzugeben zu deiner Ehre und zum Aufbau von deiner Gemeinde. Amen.